Das Evangelium bei Lukas im 16. Kapitel. Es war ein reicher Mann, sprach Jesus, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte, sich zu sättigen mit dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb. Und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann. Und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Wir singen nun das nächste Lied. Liebe Gemeinde, wir haben da recht starke Worte gehört. 2 Lesungen hatten wir heute einmal und auf einmal sehen wir den armen Lazarus und den Reichen. Und was wir da besonders deutlich sehen, ist, wie diese Kluft zwischen den beiden ist. Nicht nur nach dem Tod, Himmel und Hölle, sondern eben auch vor dem Tod, in dem der Reiche im Luxus lebt, abgeschirmt in einem Art von Palast und der Arme vor der Tür im Dreck liegt. Diese Kluft, die da drin steckt, das ist das, ja, das ist das, was den Evangelisten zum Ärger bringt. Nicht wahr, wenn er diese Worte benutzt von Himmel und Hölle, warum ist denn das so schlimm? Hier sieht man den Egoismus des reichen Mannes, der den anderen armen Lazarus gar nicht wahrnimmt. Und damit im Grunde das, ja, was uns alle verbindet vor Gott, komplett pervertiert oder milde gesagt aus den Augen verliert. Diese Gemeinschaft von Menschen, die als Familie zusammengehören. Und jetzt wollen wir mal gucken, was da im Predigttext steht. Viele von uns haben dieses Blättchen vor sich liegen. Da ist der Predigttext für den heutigen Sonntag drauf, aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, 16 bis 21. Dort heißt es: Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Ja, in der Gemeinde, in der dieser Brief zum ersten Mal gelesen wurde, dieser schöne Text, der in vielen Urkunden steht, Jubiläen von Trauungen, Konfirmationen, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der wird in eine Gemeinde hineingesprochen, in der es eine Ketzerei gegeben hat. So sagte man früher, also es gab Irrlehrer, also falsche Propheten. So war das im Alten Testament, wurde ja gesagt, falsche Propheten. Ja, und was haben denn diese falschen Propheten gesagt? Im Mittelalter war man ja ganz besonders auf die reine Lehre bedacht. Viele Ketzer wurden umgebracht. Gibt es denn sowas noch, Ketzer oder Irrlehrer? Ja, das gibt es noch. Und was ist denn die Irrlehre hier gewesen? Die Irrlehre, die hier drin steckt, ist, dass viele behauptet haben, dass Jesus gar kein wirklicher Mensch gewesen sei. Tja, und? Haben Sie das verstanden? Was macht das, was bringt das denn überhaupt, wenn man sowas beklagt? War Jesus nicht Gott, der Herr? Was bedeutet das, dass man sagt, er muss auch ein Mensch gewesen sein? Ist es nicht viel herrlicher, wenn er nur Gott war, erhaben, unabhängig von der Welt, abgehoben, übernatürlich, schwebend? Was trägt das aus für uns? Wenn Jesus nur dieser unnahbare Herr, der schwebend gewesen wäre, dann wäre sein Leben auf dieser Welt mit den Brüdern und Schwestern überhaupt nicht wichtig gewesen. Dann wäre auch sein Kreuzestod kein wirklicher, schmachvoller Tod, sondern so eine Show gewesen. Und diese Leute, die diese Lehre weitergetragen haben, das waren besonders fromme Menschen, die diese Geistlichkeit, dieses Beten und diese Distanz von der Welt gepflegt haben. Die sagten, ich liebe Gott und ich habe viele Erfahrungen im Gebet gemacht. Und Gott ist mir nahe und er gibt mir Kraft und Mut. Und das Leben ist so gut und herrlich. Vielen ging es dort so gut und sie wurden recht stolz. Und so waren sie abgehoben. Und das ist die Irrlehre, diese Abgehobenheit in dem geistlichen Sinne, die keinen Blick hat für die Armen und für die Leute, die um sie herum gelebt haben. Das ist auf geistlicher Ebene sowas Ähnliches wie dieser reiche Mann, der so das Leben genießt, dass er gar keinen Blick hat für den armen Lazarus. Und diesen Leuten sagte der Schreiber des Briefes, lasst uns lieben, oder Gott ist die Liebe. Wer der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Wie kommt denn überhaupt jemand dazu, die Liebe hinten anzustellen? Ja, es ist eben diese Sehnsucht, vielleicht die falsche Sehnsucht nach der Unnahbarkeit, nach der Privatsphäre oder ein Leben zu führen, ohne die anderen zu brauchen, ohne die Geschwisterlichkeit zu führen. Lieber im Notfall auch einmal ein Almosen zu geben, irgendwelchen armen Schluckern, aber mehr, um sich selber ein gutes Gewissen zu machen oder um die eigene Nähe zu Gott zu zelebrieren. Aber selber Liebe nötig zu haben, diese Wechselseitigkeit, dieses Aufeinander angewiesen sein, das war ihnen ganz fremd. In der Liebe geht es nicht nur um eine großmütige Geste von oben herab, an materielle Gaben, an Bedürftige, ohne Erwartung einer materiellen Gegenleistung. Das nennt man ja Almosen. Und dieses Almosen, das kann oft auch einen Stolz mit sich bringen, weil man gibt, um sich selber größer zu machen, um sich zu beweisen, wie gut man doch ist. Und das ist, hat etwas zu tun mit Kalkulation, mit Berechnung. Das ist so falsch. Das war dieser Stolz, der da drin steckte. Vielleicht auch wie der ältere Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn diesen Stolz hatte, immer das Richtige zu tun, aber nie etwas annehmen zu müssen. Das ist diese große Irrlehre. Und positiv ausgedrückt, es ist diese wechselseitige Verbindung und Verantwortung füreinander, die eben diese Liebe, die Gott ist und die Jesus vorgelebt hat, die entscheidend unterscheidet von dem Almosengeben und von dieser Sehnsucht, sich selber im Glanz Gottes zu baden. Jesus war bekanntlich ein umherziehender Wanderprediger. Ich war nicht nur ein Gott, sondern er hat sich selber auch abhängig gemacht von den Gaben anderer. Das war Teil seiner Botschaft, wechselseitig füreinander zu sorgen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. So können wir lernen, was im Reich Gottes gilt. Das mussten die lernen und das müssen wir auch lernen. Besonders in unserem Land, glaube ich, sind wir gerne großmütig, viele geben, auch spenden. Aber die Liebe, von der hier gesprochen wird, dieses Aufeinander angewiesen sein, die eigene Bedürftigkeit auch anzuerkennen, das ist das, was oft auch den religiösen Menschen schwerfällt. Daher ist das schwer zu lernen. Wir sind die Religion der Liebe. Das Christentum ist die Religion der Liebe. Und daher müssen wir das lernen. Und es kommt darauf an, dass diese Liebe vollkommen ist. Und was soll das nun wieder bedeuten? Vollkommen, nicht damit, nicht weil wir selber so gut wären oder so gutmütig wären oder so kompetent wären, sondern, das würde wieder zu Stolz führen, sondern aus dem Geheimnis leben, dass Gott die Liebe ist und dass diese Bewegung, die von Gott kommt, dass die auch uns gilt und dass wir uns in diese Bewegung hineinziehen lassen. Ja, und das ist die Vollkommenheit darin, die eben absieht von dem eigenen Verdienst, so gut zu sein, ja, sondern sich zu erfreuen darin, dass Gott uns liebt. Und das tun wir ja, wenn wir so eine Taufe feiern, dann wird das zelebriert. So ein Moment aufgeführt, wo wir sagen, Gott liebt Julina in dieser Taufe und wir hoffen, dass sie das versteht und dass wir davon etwas weitergeben. Und das ist das Vollkommene daran, dass wir eben nicht uns selber als die Guten darstellen wollen und auf unseren Vorteil oder auf unsere Größe achten, wie das eben die Leute damals getan haben, sondern eben in Ehrfurcht auf Gott schauen oder in Freude auf Gott schauen, der uns liebt. So, und jetzt ist es natürlich einfacher gesagt als getan. Es gibt ja diesen Vers in der Bibel, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn man es noch besser am oder noch näher am Original der hebräischen Fassung übersetzt, auslegt, dann würde man sagen, du sollst deinen Nächsten lieben, denn er ist wie du. Ja, nicht sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht erst von der Selbstliebe auszugehen, sondern zu sehen, dass wir alle sind, gleich sind. Und inwieweit gleich sind. Natürlich haben wir unterschiedliche Gaben, Talente, Meinungen und all das. Aber gleich darin, dass Gottes Liebe auf uns scheint. Gleich darin, dass wir alle als Gottes Bilder geschaffen sind. Ja, das ist diese tiefe Gleichheit, die man nicht sehen kann, die aber der Grund dafür ist, dass wir lieben können. Erst einmal, weil Gott uns liebt und auch, weil der andere es verdient, weil er eben auch dieses Abbild Gottes auf sich trägt. Ja, weil das Licht, wie das Licht der Osterkerze, das Licht Gottes auf uns scheint, so scheint es nicht nur auf meinen Freunden und auf den netten Leuten, so scheint das Licht Gottes auch auf den Leuten, die uns manchmal etwas schwierig vorkommen. Ja, und wir sind gerne bereit, die Freunde zu lieben, aber wenn wir es vollkommen tun, dann nehmen wir uns ein wenig zurück und lassen es einmal gelten, dass der Nächste und auch der, der mir fremd ist, dass der mir darin gleich ist, dass wir alle Kinder Gottes sind. Ja, und daher sollen wir lieben. Und ein Detail möchte ich noch mitteilen, das kann mir immer helfen, dabei andere zu lieben. Also viele Worte von der Kanzel über die Liebe sind ja schön und gut, aber wenn es dann ums Praktische geht, dann ist das oft gar nicht so leicht. Wie kann man denn andere Menschen lieben? Habe ich denn nicht ein Herz, Sympathie, Antipathie? Wir sind ja keine Übermenschen. Ja? Und dabei hilft ein Detail, das wir in diesem Wort finden, liebe deinen Nächsten. Wenn man mal wieder mal diese hebräische Bibel aufschlägt, und das tun ja die Pastoren manchmal, wenn sie ein bisschen mehr herausfinden wollen, was das bedeutet, dann steht da nicht, liebe deinen Nächsten, so wie man wahllos alle liebt, sondern da steht es ein Dativ. Da steht, liebe deinem Nächsten, steht da. Verstehen wir den Unterschied, ja? Wenn man sagt, ich liebe dich, das ist Akkusativ. Und das kann man schwerlich auf alle Menschen ausdehnen. Aber was man tun kann, ist jemandem anderen etwas Gutes tun. Ich tue dir etwas Gutes. Und das steht da. Das kann Gott von uns verlangen. Ja, dieses praktische Tun. Nicht ein Gefühl für alle gleich, diese Liebe, sondern eben ganz konkrete Taten. Dinge, die man für den anderen tun kann. Ja, der Bibel sagt man den Menschen, die keine Kleidung haben, dass man ihnen Kleidung gibt. Oder die Leute, die im Krankenhaus sind, dass man sie besucht. Oder auch jemandem etwas zu gönnen, der etwas Großes vollbracht hat, ohne neidisch zu sein. Oder ganz praktische Nächstenliebe. Ja, das ist damit gemeint, liebe deinem Nächsten, tue deinem Nächsten etwas Gutes, denn er ist wie du. Und das ist für mich einer der Schlüssel zu diesem Text, weil er es uns leicht macht oder uns die Möglichkeit gibt, praktische Schritte zu gehen. Und dann können wir es auch gut haben, wenn Gott uns Menschen an die Seite stellt, die wir nicht alle gleichermaßen lieben können wie unsere Freunde oder unsere Partner, sondern wenn wir erkennen, auf ihnen scheint das Licht Gottes, der Mann, der Nächste, er ist wie ich, im Grunde ist er wie ich und ich kann ihm auch etwas Gutes tun. Und diese Geschwisterlichkeit, dass man einander etwas Gutes tut, auch mal manchmal gegen den eigenen inneren Schweinehund, sagt man beim Sport, auch mal gegen den inneren Impuls, der dagegen sprechen will. Ja, und was bringt das? Es bringt dieses Bewusstsein von der Familie Gottes, die alle Menschen vereint und die eben gerade nicht diese Kluft hat zwischen dem Reichen und dem armen Lazarus, nicht die Kluft hat zwischen den großen, guten Christen, die schon, wer weiß wie, abgehoben oder fromm sind und den anderen, sondern bringt eben diese Geschwisterlichkeit, dieses Geben und Nehmen, was auch Jesus selber gelebt hat. Weil er hat gegeben, gepredigt, das Evangelium, aber er hat auch genommen. Es nimmt uns etwas von der Hochmut, nimmt den Christen auch etwas von dem Hochmut und gibt uns diese Demut, diese erdige Gleichheit, die da aufscheint. Und nicht, weil wir so gut wären, sondern weil Gott uns liebt. Das ist recht einfach, dass wir von ihm nehmen und weitergeben und nicht uns selber zu sehr in die Höhe heben, sondern Gott verehren. Denn er ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und er hat auch etwas dann von dem Frieden, den Gott uns schenkt, dessen Herz wird auch Frieden finden. Den wünschen wir allen, den wünsche ich allen und auch uns, dass wir in dem Frieden, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, darin leben, dass da wir bewahrt werden zum ewigen Leben. Amen.